Bürgerfunk. So klingt der Abend.
80 Jahre ist es her. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Für die einen ist es der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, für andere noch immer der Tag der Kapitulation und der Niederlage der deutschen Wehrmacht. Es ist aber auch ein Tag der Erinnerung, wie viel Leid der Zweite Weltkrieg über die Menschen gebracht hat. Luftschutzbunker wurden gebaut, in denen viele vor den Bombenangriffen der Alliierten Schutz gesucht hatten. Einer der Bunkertypen nannte sich Mörsertopf. Mehr darüber konnte Harald Hau erfahren bei einer Bunkerführung mit dem Zeitzeugen Hans-Helmut Eickschen. Ich wünsche interessante Einblicke in einen Mörsertopf und mein Name ist Christel Kreischer.
Der Marsch ins Dritte Reich.
Voran im Zwölfzylinder. Marsch, 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 ihr dürft die Fühlung nicht verlieren. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche. Man soll's nicht glauben, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht.
Der Führer sagt, nur nicht in Lumpen laufen, er hat's ihr schon gesagt, der Industrie.
Wir wollen neue Uniformen kaufen, der Hauptmann Röhm liebt uns nicht ohne die. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche, ein bisschen Liebe macht ihn halb so schwer. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, und kameradschaftlich sei der Verkehr.
Der Führer hat gesagt, er lebt noch lange, und er wird älter als der Hindenburg. Er kommt noch dran, da ist ihm gar nicht bange, und drum pressiert's ihm gar nicht, und dadurch ist es ein langer Weg zum Dritten Reiche. Es ist unglaublich, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht.
...1983 machten Arbeiter bei Ausschachtungsarbeiten für ein neues Verwaltungsgebäude, damals der Stadtwerke, an der Kreuzung Oerdinger Straße-Diergartstraße in Moers eine überraschende Entdeckung. Sie stießen auf einen sogenannten Rundbunker, in dem während des Zweiten Weltkrieges viele Menschen vor den Bombenangriffen der Alliierten Schutz gesucht hatten. Die damaligen Geschäftsführer der Stadtwerke beschlossen sofort, dass der Bunker erhalten bleiben sollte. Erfinder und Konstrukteur dieses Typs Luftschutzbunker war der Moerser Ingenieur Georg Ludwig Eberlein. Bunker dieses Typs wurden während der Kriegsjahre 1942 und 1943 in zahlreichen Städten des damaligen Deutschen Reichs errichtet. Sie erhielten von ihrem Konstrukteur den Namen Mörsertopf. Im eigentlichen Bunkerraum mit einer Höhe von 2,5 Metern war Platz für 40 Personen, die auf den Bänken sitzen mussten.
Jetzt kann man sich vorstellen, wir sind jetzt, wie viel? 2, 4, 6, 8, 10, 15 Leute hier. 20, 30 Leute, je nachdem, wie die Nachbarschaft war. Es waren Bänke hier in der Mitte und hier außenrum. Und da saß man drauf. Und direkt der Tür gegenüber, genau auf der anderen Seite, war ein Notausstieg. Ich zeige dann nachher noch ein Bild von, wie die Notausstiege aussahen. Das war so, was sagt man, 60 mal 60 Zentimeter. Da konnte man rauskriechen in der Höhe. Da konnte man dann rauskriechen und dann in einem Schacht mit Steicheisen hochklettern, nach oben raus. Ja, sowas haben wir auch ausprobiert damals. Das war nicht, aber es ging ums Überleben. Und bei diesem Angriff an dem besagten 8. November habe ich mit meiner Mutter da neben dem Notausstieg gesessen. Bei einer Bombe, die in der Nähe fiel, riss die Tür vom Notausstieg raus, lag dann drauf. Dann haben wir beide auf dem Boden gelegen, meine Mutter über mir, um mich zu schützen, bis der Angriff vorbei war. Und dann sind wir wieder rausgegangen und von den Menschen, die damals da im Bunker waren, hätte keiner in dem eigenen Haus überlebt. Keiner. Und es so ist, es waren alle aus der Nachbarschaft, die an dem Vormittag um 11 Uhr zu Hause waren. Da, bei mir war das so, ich war Schüler des Adolfinums, ich ging bei Fliegeralarm nach Hause, weil das gleich um die Ecke an der Seminarstraße war. Andere mussten am Adolfinum im Keller bleiben, die also weiter weg wohnten. Und ja, dann wurde der Bunkerwart, war damals ein Nachbar von uns, der ging dann mal raus, gucken, wie ist die Situation draußen, und kam dann rein und berichtete, welche Häuser kaputt waren und wo man wieder hinkam. Und ja, dann ging man raus. Und es war also dieser 8. November, der speziell in unserer Nachbarschaft, an dem da viel zerstört worden ist, 21. November, 10. Dezember, am 14. Oktober waren jeweils auch Angriffe. Wir waren hier in Moers A, westlich vom Ruhrgebiet gelegen. Alle Angriffe, die also Richtung Ruhrgebiet gingen, kamen, oder fast alle, hier rüber. Und die Treibstoffwerke in Meerbeek waren von Anfang an, von 1940 an, Ziel alliierter Bombenangriffe. Die Bombenangriffe waren in der Nacht die Engländer und am Tag die Amerikaner. Und wir saßen dann in Erwartung, wenn der Alarm kam. Dann haben wir also zu Hause gesessen, müssen wir jetzt im Bunker, bleiben wir hier, auch nachts. Es gab also mehrere Alarmsignale. Das erste war ein Voralarm, drei Heultöne, die Sirene heult, eine Zeit, Ruhe. Die Sirene heult, Ruhe. Ihre Sirene holt Ruhe. Dann kam der sogenannte Voll- oder Großalarm. Das war ein Auf- und Abschwellen der Sirene. Und dann gab es noch, wenn die alliierten Flugzeuge schon sehr nah waren, die akute Luftgefahr hieß das. Das war eine schnelle Folge von Auf- und Abheulen der Sirene. Dasselbe in umgekehrter Reihenfolge, bis am Ende die Entwarnung ein langer Dauerton war. Und spätestens bei Vollalarm machten wir uns auf, dass wir in den Bunker kamen. Ansonsten haben wir in der Nacht und auch am Tag Drahtfunk gehört, die Luftwarnmeldungen, die dann da mitgeteilt wurden. Und wenn es hieß, alliierte Bomberverbände erreichen das Reichsgebiet bei Rheine, dann wussten wir, das geht nach Berlin, betrifft uns nicht. Aber wenn es hieß, erreichen das Reichsgebiet bei Erkelenz, da waren die schon über Antwerpen gekommen. Und dann ging es bei uns. Dann ging es von Erkelenz über Düsseldorf, Ruhrgebiet, von Süden ins Ruhrgebiet. Ja, wenn sie bei Erkelenz waren, dann hieß es jetzt aber ab in den Bunker. Da haben wir dann abgewartet und nachher wieder nach Hause.
Wie lange dauerte das etwa?
Die waren sehr unterschiedlich. Ich habe den Kalender meines Großvaters dabei, wo er aufgeschrieben hat. Manchmal waren die Viertelstunde, manchmal war es, wenn das schnell ging, wenn da nur, ich sag mal, drei Staffeln kamen und ihre Bomben abwerfen und wieder abdrehten, ja, dann war das relativ schnell vorbei. Ich habe das Kriegsende in Hattingen erlebt, weil wir bei uns im Haus nicht mehr bleiben konnten, weil es kaputt war. Und da haben wir also im Frühjahr 45, ich weiß nicht, welcher Tag das war, wir Jungs, wir waren da in der Gegend unterwegs, Schule gab es nicht. Da haben wir oben im Wald gestanden, haben geguckt, wie die Bomberverbände eine Stunde und fünf Minuten Essen bombardiert haben. Und wir haben die Flugzeuge da fliegen sehen, wie die da bombardierten. Nicht? Also wie eine Welle nach der anderen dahin kam.
Imagine no possessions.
vom 8. November 1944 in einem solchen Topf überlebt. Auch den darauffolgenden am 21. noch, aber da war unser Haus schon zerstört. Und ja, das war so ein Erlebnis als Junge, damals 10-jährig. Und als wir dann später, als ich beruflich mit Stadtwerken zu tun hatte und wir dieses Gebäude gebaut haben hier, haben wir beim Ausschachten auf einmal so einen Mördertopf hier gefunden. Und da habe ich gesagt, den sollte man uns doch für die Geschichte erhalten. Ich habe gesagt, nicht zuschütten. Er war zugeschüttet. Ach so, ja. Aber beim Ausschachten freilegen, Treppe rein. Und für irgendwas ist er schon gut. Und sonst bleibt er halt so liegen, wie er ist. Und aber so, dass er zugänglich ist, dass man reingehen kann. Wir werden anhand eines kleinen Kartenausschnitts nachher noch sehen, dass es sehr, sehr viele dieser Mördertöpfe im Mörderstadtgebiet gegeben hat. Es gibt im Archiv eine Liste über die Töpfe, aber die Liste, da ist nicht beschrieben, ob das ein Mördertopf oder ein anderer Bunker ist. Das sind die Schutzräume. Alle Schutzräume, die hier im Mörs gebaut worden sind, bei einigen weiß ich zum Beispiel, dass es ein gerader Bunker gewesen ist, hinten an der Baler Straße. Und andere habe ich aber in der Nachbarschaft entstehen sehen. Und ich habe auch gesehen, wie dieser, um den es jetzt, also in dem ich damals überlebt habe, gebaut worden ist. Diesen kannte ich noch nicht. Und nun können wir ihn von hier aus besichtigen. Wir können also hier aus dem Keller in diesen Bunker reingehen und können uns ihn ansehen. Der ist weit unter der Oberfläche. Wir gehen vom Keller aus noch mal eine Treppe runter. Ja, also das ist sehr tief bis dahin. Nun ist dieses Gebäude, als es gebaut worden ist, auch tief gegründet. Hier ist unter der Sohle eine Drainage gelegt worden. Das heißt, wenn das Grundwasser ansteigt, wenn mal die Linek nicht mehr so viel pumpen sollte, wie sie es derzeit tut, um das Sumpfungswasser wegzukriegen, und das Wasser würde ansteigen, könnte man hier unter der Sohle das Wasser wegpumpen. Und ja, wir haben ja in der Zeitung halt im vorigen Jahr von Bord gestanden, wo also der Salzbergbau dazu geführt hat, dass da viele Keller unter Wasser standen. Nicht? Das haben wir hier vermeiden wollen und vermieden auch, weil unten auch das Archiv der Stadtwerke war. Und dann haben wir das damals gemacht. 1984 sind wir eingezogen hier. 82 bis 84 ist das Haus gebaut worden. Wenn man bei Annie im Archiv nachgucken würde, gibt es sicher auch Fotos vom Bau, wo man die Treppe oder wie der Bunker aussieht, der liegt also hier unter dem Vorplatz. So, dann gehen wir da mal runter, schauen uns das mal an.
Thank you.
in solch einen Bunker gingen, manchmal, es gibt widersprüchliche Zahlen, 20 bis 40 Leute, aber wenn ich die Nachbarschaft sehe, es gab dann Bunkergemeinschaften, so da auch in der Gabelsberger Straße, Seminarstraße, wo mein Elternhaus ist, die auch miteinander ausgeschachtet haben, die also, wo die da waren und in der Lage waren. Meine damals 16-jährige Schwester oder 15-jährige, die hat mit ausgeschachtet. In der Baugrube waren, ja, ich sag mal, Arbeitsbühnen. Und dann wurde immer eine Bühne höher, eine Bühne höher. Und auf dem obersten, da stand ein Förderband, wo der mit auf den LKW geschöpft wurde. Da waren also die, die in der Nachbarschaft in der Lage waren zu bauen, verpflichtet, da mitzumachen. Und das ist ja eigentlich den ganzen Krieg über. Wir haben sehr früh, ich kann es mit Sicherheit nicht mehr sagen, aber 42, 43, 44. Ja, 44 waren die weitestgehend alle gebaut. Ja, es gab ja damals den Reichsluftschutzbund. Es gibt also in einem unserer Bücher dieses Bild von dem Haus Busack in der Steinstraße. Die alten Mörser werden es wissen, das Schuhhaus Möser. Da scheint ein großes Plakat obendran, werde Mitglied im Reichsluftschutzbund. Und dann wurden in den Nachbarschaften, ich habe gleich einen Plan dabei, ach, vielleicht kann man hier auch schon zeigen. Oben gibt es irgendwo hier an der Seite, da ist so Schächte, ich habe die Zeichnung davon da, als Luft, Luftlüftung. Das war so eine Sache davor, man nannte das Gasschleuse, aber gasdicht wäre das nicht gewesen. Und in dem Bunker, in dem ich war, war da so ein Handbüßer, so ein Ventilator. Den konnte man drehen, um die Abluft nach oben wegzublasen und durch den anderen Schacht kam dann Frischluft. Ja, die Leute, die verpflichtet waren, in so einer Nachbarschaft mitzubauen, die gingen natürlich auch in den Bunker. Und da gibt es also dann Geschichten, dass jemand an der falschen Stelle im Bunker gegangen ist. Das sind alles schöne Geschichten, aber die Bunkerwarte mussten auch aufpassen, dass ihre Leute reinkamen in den Bunker. Und dann wurde auch schon mal jemandem gesagt, du musst jetzt eine Straßenecke weiter. Das ging aber nicht, wenn der Alarm schon entsprechend war.
Wie ein böser Traum. Du öffnest deine Augen, die Stille tut weh, und du willst es nicht glauben, verbrannte Erde, dir wird langsam klar. Du warst mit dabei, was immer auch geschah. Deutschland in Trümmern, von Edge bis an den Belt, gesiegt hat der Wahnsinn. Wahrheit tut weh, denn du weißt, wie es war. Du warst mit dabei, was immer auch geschah. Alles, was we'll be right back. verfolgt und gequält. Ein Menschenleben, das hat nicht gezählt. Wer anders dachte, der war in Gefahr. Du warst mit dabei, was immer auch geschah. Du warst in Warschau, in Auschwitz und Berlin. Du sahst 100.000 in die Gaskammer ziehen. Erinnere dich immer, oh, denn du weißt, wie es war. Du warst mit dabei, was immer.
Lena Sam, Archivarin der Stadt Moers. Wir haben gerade Hans-Helmut Eickschen gehört, der aus seinen Erlebnissen erzählt hat, was im Bunker so abgelaufen ist. Wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dieser Rundbunker. Wir haben recherchiert ab 1943. Es gab Baupläne vom Ingenieur Georg Ludwig Eberlein. Der hat Entwürfe 1941 hergestellt über den Moerser Topf, so heißt er, glaube ich. Was können Sie über den Moerser Topf berichten?
Also der Moerser Topf ist vor allem eine Art Rundbunker mit einer großen Säule in der Mitte. Die Größe der Bunker konnte, je nachdem wie viele Leute reinpassen sollten, auch variiert werden. In der Säule in der Mitte waren Zu- und Abluftschächte, damit da eben auch die schlechte Luft raus konnte und die gute wieder rein. Und das Besondere an den Moersertöpfen ist eigentlich, dass es eine schnelle und einfache Bauweise war, womit auch jeder Privatmann klarkommen konnte und vor allem nicht viel Material brauchte. Denn wir hatten ja Baumaterialmangel in der Zeit und diese Moersertöpfe waren vor allem mit Beton ausgestattet, mit dicken Betonwänden und brauchten nicht unbedingt viel Stahl, was eben schwer zu kriegen war in der Zeit.
Und es ging recht schnell. Man hat gesagt, innerhalb von 2 Monaten war so ein Bunker hergestellt. Die Tiefe, wie tief war denn dieser Bunker? Also wenn man jetzt von der Oberfläche sieht, wir sind in den Keller runtergegangen, da unter dem Keller nochmal. Also zwischen 10 und 15 Meter geschätzt, doch bestimmt.
Ja, durchaus. Das konnte auch variieren, je nachdem, wie die Bodenbeschaffenheit auch war. Es gab, wie hier im ehemaligen Enni-Gebäude, Bunker, die waren wirklich tief in der Erde drin. Und es gibt genauso aber auch noch Moersertöpfe, die ragen teilweise noch mit dem Kopf sozusagen nach oben raus. Ja.
Diese Bunker wie dieser hier, der ist ja zufällig gefunden worden, wie damals hier umgebaut worden ist. Es hat diese Bunker auch im Stadtgebiet gegeben, die auch teilweise gesprengt worden sind.
Ja, wobei das natürlich immer eine besondere Herausforderung ist, so einen Bunker zu sprengen. Die meisten sind zumindest meiner Einschätzung nach, sind tatsächlich einfach zugeschüttet worden, weil das der einfachere Weg war.
Ja, der einfachere Weg, genau. Man muss ja sich vorstellen, dass so ein Bunker mehrere Zentimeter, wenn nicht sogar Meter Dicke hatte. Und das dann zu sprengen, das war schon eine Herausforderung, weil ja später, wenn er gefunden worden ist, auch teilweise drumherum schon gebaut worden war. Wenn wir jetzt überlegen, der Bunker war fertig, wer durfte denn überhaupt da rein während der Bombenangriffe?
Also es gab sogenannte Bunkergemeinschaften, die haben in der Regel auch schon vorher zusammen den Bunker zumindest versucht zu bauen. Und die Leute, die den natürlich gebaut haben, die sind dann auch da vornehmlich reingekommen. Das hieß aber nicht, dass jemand, wenn da noch Platz drin war, dass da jemand an den Toren, an der Tür abgewiesen wurde, wenn gerade akuter Luftalarm war. Aber es kann durchaus sein, dass man vielleicht auch weitergeschickt wurde, wenn man eben nicht zu der bestimmten Bunkergemeinschaft gehört hat. Und dann haben wir natürlich auch den Fall, dass jüdische Mitbürger und auch Zwangsarbeiter zu der Zeit eigentlich nicht in den Bunker rein durften.
Jetzt hat wohl jemand in Neuss, habe ich gerade gehört, sich um diese Bunkeranlagen besonders gekümmert. Haben Sie da Informationen, wie man das nachlesen kann?
Das findet man ganz einfach im Internet. Da gibt es diverse PDF-Dokumente und die haben auch eine Website. Das ist vom Rheinkreis Neuss, eine Seite wirklich speziell über Mörsertöpfe auch.
Dann gab es etwas, was ich recherchiert habe, Gebote. Geh nur hinein mit Leichtgepäck, denk auch an Karten, Maske, Decke. Du musst nicht gleich in Ohnmacht fallen, wenn Bomben und Granaten fallen. Etwas, was tatsächlich auch so verinnerlicht worden ist?
Ja, letzten Endes hat das natürlich auch so ein bisschen über Leben und Tod entschieden in der Zeit. Und da mussten natürlich so Sprüche, so Gebote den Leuten ein bisschen eingetrichtert werden, damit die das eben verinnerlichen, ja.
Ja, dann kommen wir zum Abschluss. 80 Jahre Kriegsende, 45, 2025. Besichtigung in Zusammenarbeit mit dem Erinnern für die Zukunft Verein e.V. Wir haben den Ulrich Hecker ja auch gerade hier gehabt. Wir wollen noch mal die Homepage geben, erinnern für die Zukunft-mörs.de oder im Archiv.
Im Archiv gerne immer. Wir sind immer da. Und natürlich auch die NS-Dokumentationsstelle, die ja seit geraumer Zeit auch zu uns gehört. Da finden sich eigentlich auch sehr, sehr viele Dokumente über die NS-Zeit generell und auch speziell in Mörs, aber auch den Altkreis Mörs und auch über Bunker.
Alena Sam vom Archiv der Stadt Mörs. Wir wollen hoffen, dass es das nicht mehr nötig macht, in einem solchen Bunker sich aufzuhalten. Dankeschön.
Gerne.
Wie nur konntest du das tun? Hast du nichts dabei gefühlt? Was nahm dir all die Skrupel, all die Scham? Hast gewissenlos gehorcht, Mordbefohlen ausgeführt, das Gas war leise, nur die Schreie laut. Bilder machen fassungslos, Gruben voller Leichen, voller nicht erfüllter Hoffnung. Du hast als Richter Henker ihre Zukunft geraubt. Wie kann ein Mensch zum Unmensch werden? Das höchste Gut mit Füßen treten. Leben, mehr als nur zu überleben. Leben, das ist Ursprung und Ziel. Leben, als kleiner Teil des großen Ganzen. Lebenswert zu sein. Dass im Namen einer Politik, dass im Namen einer Religion Menschenverachtung uns in Kriege führt. Und dass der Wahnsinn triumphiert, wo ein Leben nur als Opfer dient, all das blieb uns bis jetzt erspart. Wir kennen nur die Bilder, das genau ist unsere Chance. Wenn wir begreifen, wenn wir lernen wollen, wie du und ich und wir gemeinsam leben. Mehr als nur zu überleben, leben. Das ist Ursprung.
Noch können wir von Zeitzeugen wie Hans-Helmut Eickschen Erlebtes aus dem Zweiten Weltkrieg aus erster Hand erfahren. Unsere älteste Bürgerfunkerin Irma Ternes, die vor einigen Jahren verstarb, hat vieles aus der Zeit in Gedichten und Geschichten erzählt. Und dabei lag ihr das Plattdeutsch besonders am Herzen. Auch zu den Mörsertöpfen, auf Plattdeutsch Mörsche Pott, hat sie ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Weil im letzten Weltkrieg der Fliegeralarm ständig zunahm und die Hauskeller keinen sicheren Schutz boten gegen Bomben und Granaten, beschloss man bei der Verwaltung der Stadt Mörs, Bunker zu erstellen an verschiedenen Standorten, Mörser Pott genannt. So wurde auch einer gebaut am Burgfeld 43, direkt neben dem Haus der Familie Wenzel. Wir wohnten dort zur Miete, meine Eltern und ich. Jeden Tag schaute man sich den Fortschritt der Baumaßnahmen an. Die Erbauer waren französische Kriegsgefangene. An einem Tag im Winter fiel mir auf, dass zwei der Gefangenen keine Socken anhatten und einer auch nur ein dünnes Hemd. Das tat mir so leid, dass ich meine Mutter bat, mir doch Strümpfe von Papa zu geben und einen warmen Pullover. Die von Mama herausgegebenen Bekleidungsstücke lösten Freude und Dankbarkeit aus und der junge deutsche Besatzungssoldat freute sich mit. Die Frauen der Straße am Burgfeld kochten von dem, was sie im Garten geerntet hatten, Suppen und Eintöpfe für die Gefangenen und wir Kinder brachten es ihnen. Inzwischen war der junge deutsche Soldat von einem älteren Kameraden abgelöst worden. Als der sah, dass wir den Gefangenen zu essen gaben, verbot er es sofort und schickte uns mit den Töpfen weg. Ich wagte zu sagen, dass ich das ungerecht finde und bekam eine Predigt zu hören über Feinde und Krieg und dass es ein deutsches Mädchen einen Feind nichts Gutes zu tun habe und er mich nun bestrafen müsse. Und schwupp fehlte mir von einem Zopf ein Stück mit der Bemerkung, beim nächsten Mal wäre er ganz ab. Ich aber kannte aus meinem Elternhaus die Worte der Menschlichkeit und ein Bibelwort wurde oft wieder zitiert. Was du dem Geringsten unter euch tust, das hast du mir getan. Dieses Erlebnis um den Mörser Pott und viele andere hat die Mundartdichterin Irma Ternes uns hinterlassen, auf dass die Schrecken des Krieges nicht in Vergessenheit geraten.
Ich hab nie gesagt, dass es einfach ist, dass es mühelos passiert. Keine Medizin, kein Patentrezept helfen, wo die Angst regiert. Tief in uns drin und wir wissen, wohin sowas führt. Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen und ein Silberstreif soll den Menschen Hoffnung machen. Lasst euch nie mehr mit Gespenstern ein. Es muss anders sein. Die Zufriedenheit, die man daraus zieht, dass man keine Ruhe gibt, ist ein hohes Gut, denn gesunde Wut auf den Felsblock schiebt, die ist was wert, weil nur das uns gehört, was man liebt. Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen und ein Silberstreif soll den Menschen Hoffnung machen. Es darf nie mehr so wie früher sein. Ist reif für ein riesiges Erwachen und ein Silberstreif soll den Menschen Hoffnung machen. Stellt euch nie mehr stumm, taub, blind und klein. Nur so weiter geht es nicht, das ist Menschenrecht und Pflicht. Eure Kinder schauen euch fragend an. Zwingt euch, dass zusammenpasst, was ihr ihnen hinterlasst. Eine Welt, in der man leben kann.
Im Grunde sind sie noch da. Im Zweiten Weltkrieg wurden auch im Mörserstadtgebiet an vielen Stellen zivile Luftschutzbauten entweder ganz oder teilweise unter der Erdoberfläche angelegt. Die meisten von ihnen sind 80 Jahre nach Kriegsende längst zurückgebaut. Nicht wenige sind aber immer noch sichtbar, wie hier in Mörs. Der Mörser Verein Erinnern für die Zukunft in Kooperation mit der NS-Dokumentationsstelle im Stadtarchiv Mörs und dem Grafschafter Museum sagen ein herzliches Dankeschön dem Kreisverband der AWO, der den Besuch des Mörser Topfes in seinem Haus ermöglichte und einen Raum für ein nachfolgendes Gespräch zur Verfügung stellte. 80 Jahre leben wir in Frieden. Wer wollte angesichts des gerade Erlebten die Zeit zurückdrehen? In diesem Sinne sagen wir Tschüss für heute mit der Musik von Virus D, Harald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
Deutsches Volk, die muss 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns.
Sie planten es für 1000 Jahre. Das Deutsche Reich, den Herrenstaat. Nach 12 war es schon zu Ende. Sie ging nicht auf, die braune Saat.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann.
Die Reichskristallnacht war der Anfang. Verboten wurde manches Buch. Zu zählen sind sie kaum die Toten. Den Nazis war das nicht genug.
Die Gewerkschaft wurde verboten. Funktionäre sperrt man ein. Wer nicht spurte, wurde verhaftet und kam ins KZ hinein.
Menschen starben jämmerlich. Durch die Folter kam man um. Ob in Auschwitz oder Dachau. Angst und Terror gegen Kerum.
Am 1.9.39 marschierte man in Polen auf. Zweite Weltkrieg war begonnen. Das Schicksal nahm seinen Lauf.
Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt.
Der Kampf begann an allen Fronten. Ein Meer von Bomben fiel herab. Zerstörte Städte, Kinder, Frauen, Europa wurde zum Massengrab.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?
Deutschland lag in Schutt und Asche. Es herrschte Elend, große Not. Und mancher Bruder, Gatte, Vater fand auf dem Schlachtfeld seinen Tod.
Sie planten es für tausend Jahre. Das Deutsche Reich. Den
Herrenstaat.
Nach Zwölfen.
War es schon zu Ende.
Sie ging nicht auf. Die braune Saat.
Bürgerfunk. Radio mit Leib und Seele.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe.